Geht's euch gut? Geht's euch wirklich gut? Okay. Soll ich noch einen Schwabenwitz erzählen? Was? Also, mitten im Sturm, so habe ich das überschrieben. Ich möchte mit uns eine Bibelstelle lesen, ich glaube eine, die ziemlich bekannt ist. Markus 4, ab Vers 35. Und da heißt es, und an jenem Abend, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, also zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Und es gibt einen Vers, der ist so brillant, dass ich ihn an dieser Stelle immer gerne zitiere. Es war Bill Johnson, der sagte, nur wer im Sturm schlafen kann, der kann ihn auch stillen. Nur wer im Sturm schlafen kann, der kann ihn auch stillen. Ich will nicht weiter in die Richtung gehen, aber ich will ihn gerne nochmal zitieren. Aber ich will, dass wir noch mal kurz in diese Szene reingehen, weil ich glaube, wir können dort etwas lernen. Jesus ist unterwegs. Sie war die ganze Zeit mit den Jüngern. Sie haben gedient, Zeichen und Wunder erlebt. Und dann geht es los. Und dann sind sie in einer Situation, eigentlich eine gewöhnliche Überfahrt. Und auf einmal kommt der Wind und der Sturm und es bedrängt sie und die Jünger geraten ein Stück in Angst und Panik, weil die Umstände so riesig erscheinen. Das Wasser füllt das Boot, jeder weiß, was das bedeutet. Man geht unter und dann Jesus schläft da drin. Dann klagen sie ihn noch an und sagen, Jesus, es ist dir völlig egal, wie es uns geht. Und ich glaube, wir haben einen Vorteil. Wir wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Aber ich glaube, es gibt genügend Geschichten in unserem Leben, da füllt sich unser Boot. Und da ist das Thema, nur glauben und du musst nur schlafen, dann kannst du auch den Sturm stellen, alles andere als nah bei uns. So, hier blicken wir es, weil wir die Geschichte schon oft gehört haben und weil sie niedergeschrieben ist. Manchmal ist es so, dass bei uns die Dinge gar nicht so einfach sind. Und da sind wir herausgefordert und ich will ein paar Gedanken mit uns teilen. Schau, es gibt etwas, was ich in dieser Geschichte lerne und versuche, für mein Leben zu verinnerlichen. Aber Angst führt immer zu falschen Rückschlüssen. Die Jünger hatten Angst und als Reaktion darauf sagen sie, Jesus, es ist dir völlig egal, dass wir hier umkommen. Also da, wo Angst in mein Leben kommt, warum auch immer, da, wo die Umstände zu groß werden, wo sie anfangen, mich zu erdrücken, da versucht sich Angst in mein Leben zu schleichen und Angst führt dazu, dass ich falsche Rückschlüsse ziehe. Und meistens führen diese Rückschlüsse dazu, dass ich mich innerlich von Gott entferne, weil sich mein Bild über Gott verändert. So, da ist Gott nicht auf einmal der es wirklich gut mit mir meint. Da ist nicht Gott der mich unterstützt und der ein gutes Ende hat, sondern wer weiß, ob Gott wirklich gut ist? Wer weiß, ob seine Gnade genügt? Auf einmal kommen dort Gedanken hoch, wie vielleicht habe ich doch nicht alles richtig gemacht und vielleicht gibt es einen Grund, warum ich in der Situation bin, in der ich bin. Und es gibt genügend, bestimmt auch Hinweise, die das mit unterstützen. Also Angst führt mich in eine Entfernung und in eine falsche Annahme. Schau, was ich damit, ich hoffe, wir hören das richtig. Ich will damit nicht sagen, du darfst keine Angst haben. Ich glaube, das wird uns immer und immer wieder passieren. Ich will nur beschreiben, was passiert, wenn sich Angst in meinem und deinem Leben irgendwie breit macht. Wenn wir die Geschichte weiter anschauen, entdecke ich was, wo ich sage, Jesus, von ihm heißt es ja, dass er alle Zeit im Schoß des Vaters ist. So, also er war die ganze Zeit verbunden mit Gott. Und aus dieser Verbundenheit hatte er eine Sicherheit, aufgrund derer er wusste, die Geschichte geht gut aus. Und daher hatte er seine Autorität, in die Situation zu sprechen. Die Jünger, die waren am Rande, sie waren nicht in dieser Beziehung und es führte sie zu falschen Rückschlüssen und zu falschen Annahmen. Und hier will ich kurz einen Gedanken teilen, den ich wirklich spannend finde. Weil wenn ich die Bibel im Großen anschaue, dann entdecke ich immer wieder, dass im Zentrum, also in der Beziehung zu Jesus, da gibt es eine Sicherheit. Macht dieser Gedanke für euch irgendwie Sinn? Also in der Beziehung zu Jesus, da ist er mein Retter. In der Beziehung bei ihm höre ich seine Stimme, wie er sagt, ich werde das ändern. In seiner Gegenwart, da spricht er und sagt, ich werde dich ändern. In seiner Gegenwart, da spricht er mir zu, dass er die Kraft hat über alle Dinge. Und da entsteht Sicherheit. Wenn ich mich aber aus dieser Mitte und Beziehung entferne, dann kommen auf einmal andere Gedanken in mein Herz. Wird die Geschichte gut ausgehen? Wird das, was ich tue, reichen? Auf einmal werden Umstände, das, was mir passiert, wichtiger als das, was er sagt, wer ich bin. Und ich glaube, es gibt Gründe, warum das so ist. Also ich erzähle gleich noch was von mir. Aber ich glaube, jeder Mensch, also jeder von uns, wünscht sich irgendwie Sicherheit und Geborgenheit. Und zwar aus einem Grund. Ich glaube, dass Sicherheit, also dieses Gefühl von hier bin ich angenommen und hier darf ich sein, dass etwas in uns auslöst, wo wir anfangen, kreativ zu werden. Und mit kreativ meine ich nicht, dass wir alle anfangen zu malen, sondern dass wir uns innerlich erlauben, frei zu denken. Und zu denken, was wäre, wenn? Solange wir diese Sicherheit nicht haben, sind wir da drin fast wie gelähmt. Und unsere Gedanken drehen sich um das, was könnte der nächste Fehler sein und wie kann ich ihn vermeiden. So, wenn ich diese Angst aber nicht mehr habe, dann fange ich an, mir Gedanken zu machen, was wäre, wenn. Und das bringt etwas in uns hervor, weil wir uns nicht mehr fürchten zu scheitern, dass wir manchmal brillante Ideen haben und Dinge anfangen, an die wir zuerst gar nicht gedacht haben, weil wir uns nicht mehr davor fürchten, dass jemand uns ablehnen könnte oder uns jemand was absprechen könnte. Und am Ende sind es diese Gedanken, die dazu führen, also die Bibel nennt es bevollmächtigen oder befähigen. Und ich glaube, also wenn ich die Bibel richtig verstehe, dass Freude ein Riesenauslöser für diesen Gedanken von Sicherheit ist. Weil da, wo ich mich wirklich freuen kann, da ist irgendwie ganz wenig Raum für die Angst vor Versagen. Da, wo ich mich freuen kann, da ist irgendwie Raum für dummes Zeug, da, sehr schwäbisch, da ist Raum, Dinge zu wagen, weil ich mich innerlich sicher fühle. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, wie Gott möchte, dass sein Volk unterwegs ist. In Freude. Weil Freude bringt Sicherheit. Und Sicherheit bringt kreative Gedanken. Und am Ende ist es das, wie wir uns gegenseitig befähigen, in das hineinzukommen, was Gott in uns hineingelegt hat. So, Gott hat dir was gegeben, was wirklich besonders ist. Wenn du aber Angst hast, das passt hier nicht rein, weil es vielleicht anders ist, wie das, was wer auch immer hat. Oder weil das anders ist als die Musik, die wir normalerweise hier spielen. Oder weil du anders redest, als viele hier reden. Oder was auch immer, dann wird dich das versuchen, innerlich zu lähmen. So, wo Jesus mit uns hin möchte, ist an einen Ort von Sicherheit. an den Ort, wo wir wissen, er ist da. Und ich glaube, es gibt etwas, auch in unserem Leben, wo wir merken, auch da tun wir Dinge, die nicht immer hilfreich sind. Und es bringt manchmal auch ein Gefühl von Unsicherheit. Das ist in Ordnung, was ich tue. Und ich glaube, es erinnert uns daran, dass wir wieder zurück zum Zentrum kommen. So zu dem, der uns Gnade schenkt, der uns in Beziehung einlädt und der anfängt, uns neu zuzusprechen, wer wir sind und dessen Gnade uns befähigt. Ich will ein bisschen was von mir erzählen. Ja, da fange ich an, sonst wird es zu lange. Kennen wir das? Also die Bibel hat ja so viele tolle Verheißungen. Du bist gerecht. Du bist ein Heiliger. Soll ich weitermachen oder öffnet? Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in dir. Und das Spannende ist Folgendes. Ich bin ein Gerechter. Das ist Gottes Aussage über mir und auch über dir, aber ich bleibe mal bei mir. Das ist Gottes Aussage über mir, die stimmt. Markus, du bist ein Gerechter. Und was Gott hier beabsichtigt, ist Folgendes, dass ich, wenn ich bei ihm bin, er mir sagt, wer ich bin und dass mein Innerstes prägt und anfängt, mein Verhalten zu prägen. Okay? Also bei ihm höre ich, wer ich bin und das Verstehen von dem, wer ich bin, das prägt mein Verhalten. Ich erzähle, wie es schwierig werden kann. Schau, das ist etwas, was Gott in seiner Gnade tut. Es wird dann schwierig, wenn ich das nicht mehr als Gnade höre. Also wenn ich höre, ich bin gerechter und das hat ja was mit dem zu tun, was ich bin und vor allem mit dem, was ich tue. Das ist so eine typische Falle, in die wir irgendwie laufen können. Weil Gott sagt, ich bin gerecht, zu denken, ich handle richtig. Weil wenn ich denke, ich bin gerecht, weil ich richtig handle, dann ist alles, wo ein Mensch mich angreift, ein Angriff auf meine Identität. Und wenn wir in unserer Identität angegriffen werden, dann werden wir in unserem Innersten angegriffen. Sehr gut, danke Heidi, du bist wach. Und wenn wir in unserem Innersten angegriffen werden, dann geschieht es, also zumindest bei mir ganz schnell, dass ich versuche, mich zu verteidigen. Und wenn ich versuche, mich zu verteidigen, dann versuche ich am Ende selber für mich zu kämpfen. Und es hat in den allerwenigsten Fällen etwas mit Demut zu tun. Und wenn die Demut fehlt, dann ist es irgendwie schwierig, dass Gott für mich streitet und dass ich Dinge erkenne, die wirklich hilfreich sind. Und es gab, also die Svenja hat ja, das, wann hast du gepredigt? Vor 3 Wochen, glaube ich. Ja, so. Hat sie auch manches erzählt, auch von mancher Spannung, die wir haben. Und ich erzähle mal ein paar Sachen von meiner Seite. Oh. Schau ich. Also das, was ich gerade gesagt habe mit diesem, wenn ich denke, das, was Gott über mir sagt, hat etwas mit dem zu tun, was ich tue in erster Linie, dann passiert ja genau dieses. Ich denke, ich bin gerecht, weil ich richtig handle. Ich denke, ich bin heilig, weil an mir kein Fehler ist. Dann ist all das, wo die Svenja kommt und mir Dinge sagt, egal ob sie es im Guten oder im Schlechten sagt, zuallererst ein Hinterfragen von meiner tiefsten Identität. Und ich glaube, dass Gott uns mit hineinnehmen möchte und darin bewahren möchte, dass wir verstehen, dass was er sagt, ist, was er sieht. Und das, was er sagt, ist ein Geschenk von ihm über unsere Identität. Und es wird unser Verhalten prägen. Aber es ist nicht, ich habe das Richtige getan und deshalb spricht er es aus als eine Bestätigung von meinem Verhalten. Macht es für euch irgendwie, ich bin mir echt unsicher. Ihr seid alle so, Markus, ich blick nicht, was, blickt ihr es nicht? Soll ich es anders versuchen oder seid ihr nur müde? Helft mir ein bisschen. Okay, also ich. Sobald wir das verwechseln, komme ich oder wahrscheinlich auch wir immer in diesen Verteidigungsmodus. Und was wir dabei verpassen, ist Folgendes. Wenn ich verstehe, dass Gerechtigkeit ein Geschenk ist und dass Heiligkeit ein Geschenk ist, was mich auf die Dauer hin verändert, dann kann ich gleichzeitig in meiner Identität ruhen und zusätzlich ein tiefes Wissen haben von dem, es gibt einiges, was ich wirklich falsch mache, also wo ich es wirklich verkacke. So, ich will nicht so viel darüber erzählen, was ich alles falsch mache, also könnte ich auch, aber dann müssen wir uns ein bisschen mehr Zeit einräumen. So, aber das Prinzip ist, glaube ich, klar. Und in dem Moment, wo wir innerlich anfangen, das zu trennen oder klar zu sehen, kann auf einmal alles, was andere sagen und wo sie mich kritisieren, und ich weiß, konstruktive Kritik und so, aber selbst wenn nicht, am Ende ist es kostenlose Beratung. Also selbst wenn Leute kommen und im Bösen dir Dinge sagen, die dir nicht zugewandt sind, die Dinge über dir aussprechen, die zwar einen Kern Wahrheit haben, die aber eigentlich das aussprechen, um dir verbal und emotional eine Ohrfeige zu verpassen, dann ist es immer noch kostenlose Beratung. Weil alles, was sie sagen können, ist, was ich tue. Und das ist, also für mich ist es wirklich schwer, das zu unterscheiden. Und in den meisten Fällen gelingt mir das nicht. Weil meine Sicherheit nicht so klar in Gott ist, dass ich sage, das ist, was ich bin. Und was ich bin, ist ein Geschenk. Und er wird dafür sorgen, dass ich früher oder später auch so handle. Aber wenn jemand mich kritisiert, dann kritisiert er meistens mein Verhalten und mein Tun. Aber danach ist einfach Schluss. Und in den wenigen Momenten, wo ich das irgendwie klar sehe, kann ich dem anderen zuhören und sagen, weißt du, also es gab auch ein paar Sachen, die ich mir anhören musste, also aus unterschiedlichen Ecken, wo ich dachte, Aber wenn ich in Gott sicher bin, dann kann ich die 10% Wahrheit, die da drin stecken, nehmen und sagen, Gott, ich nehme das, ich halte dir das hin und sage, die haben recht, veränder mich. Und alles andere greift nicht meine Identität an. Also so ist der Plan Gottes. So ist der Plan Gottes, wo er mit uns hin möchte. Und wenn wir das tun, hören wir sogar meistens auf, uns gegenseitig hochzuschaukeln, weil ich mich nicht verteidige und dadurch dem anderen nicht das Gefühl gebe, er muss es noch mehr verstärken, damit ich das endlich kapiere, wo ich denke, du Blöde, jetzt kommt ein Wort mit S. So. Da gibt es ganz viele. Schöne, oder? Warum musst du mich so niederdrücken? Weil ich diese Trennung zwischen dem, was ich bin und dem, was ich tue, irgendwie klar bekomme, okay? Also, im Zentrum ist Sicherheit. Und Dinge, die uns unsicher machen, so hat Gott sich das vorgestellt, sollten uns ins Zentrum führen, damit wir bei ihm hören, was wir sind und gleichzeitig demütig werden, zu verstehen, dass was ich bin, bin ich nicht durch das, was ich tue, sondern durch das, was er getan hat. Schau, ich bin gerecht, weil er mich gerecht spricht und weil er gerecht war, nicht weil mein Leben vollkommen ist. Das heißt, ich kann frei sein, Fehler zu machen. Ich kann frei sein, zu meinen Fehlern zu stehen. Ich muss und darf und will lernen, mit meiner Unvollkommenheit klarzukommen, weil es nicht angreift, wer ich bin. Und wer ich bin, beschreibt auch nicht, wie ich mich verhalte. Es beschreibt einfach nur den Fakt, wie Gott mich sieht und wo Gott daran dabei ist, mich zu verändern. Weil dass wir uns verändern, ist nicht eine Sache von Anstrengung, sondern ist eine Geschichte von Beziehung und Gnade. So, und sobald wir das verwechseln und denken, das, was wir sind, hat irgendetwas mit unserer Leistung zu tun, dann sind wir wieder gefangen in einer Form von Selbstgerechtigkeit, die uns am Ende zerstört. Also, gepriesen, Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Paulus, wenn du es einfacher schreiben würdest, wäre vielen geholfen, aber wir versuchen uns durchzuarbeiten. Ich glaube, hier wird dasselbe beschrieben. Also es ist auffällig, wie viel in ihm und durch ihn. Also alles, was da steht an Zusagen, sind durch Beziehung zu empfangen, nicht durch Leistung. Also in ihm, durch ihn, bei ihm. Das ist immer und immer wieder das biblische Prinzip. Komm in die Beziehung und empfange. Nicht leiste dich da rein. Aber die Beziehung zu suchen und uns verändern zu lassen, ist etwas, was wir zulassen. Es ist nicht, was wir uns erarbeiten, es ist etwas, was wir zulassen. Es hat vor allem damit zu tun, dass wir ehrlich sind und dass wir mit unserer Schwachheit zu ihm kommen und gleichzeitig sehen, wie er sich das ursprünglich vorgestellt hat. Weil er spricht davon, dass wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also ich glaube als allererstes, dass man ohne Liebe gar nicht heilig und tadellos leben kann. Also wenn die Liebe nicht die Grundlage ist, wirst du da nicht reinkommen. Egal wie sehr du dich mühst, egal wie viel du richtig machst. Und was dort auch drin steckt, ist, dass Gott etwas in uns Menschen hineingelegt hat, und zwar vor Grundlegung der Welt. Und zwar als er Adam geschaffen hat, da hat er etwas in ihn hineingelegt, was uns alle betreffen sollte. Dass wir in Verbindung zu ihm leben und in der Verbindung bleiben. Und dann heißt es, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst, zum Lob der Herrlichkeit. Und hier will ich ganz kurz bleiben. Also es gibt da zwei Worte, wenn es um Sohnschaft geht. Und das eine Wort bedeutet einfach nur, da ist ein Kind. Und das andere Wort bedeutet, da ist jemand reif. Also Sohn, aber da ist etwas gereift. Und es gab damals im Hebräischen etwas, das war meistens im Alter von 14, manchmal war es auch später, da hat der Vater dem Sohn einen Ring gegeben und andere Dinge als Zeichen. Er ist berechtigter Teil dieser Familie, der in meinem Namen und Auftrag Dinge unterschreiben darf, und das hat dieselbe Gültigkeit, als wenn ich hier wäre. Also nur Kind zu sein, hat nicht gereicht, um Dinge unterschreiben zu dürfen. Es brauchte eine gewisse Reife, die der Vater gesehen hat und dann auch übertragen hat. So, und das, zu dem bist du bestimmt. Schau das nicht, krieg das endlich hin, sondern was Gott sieht ist, du bist bestimmt für eine Reife und für eine Vertrautheit und für ein Kennen, dass er gerne und von ganzem Herzen sagt, weißt du, du bist Teil meiner Familie und du darfst in meinem Namen und Auftrag Dinge tun. Das ist, was Gott sieht, und er tut das alles zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Und da will ich kurz stehen bleiben bei diesem Thema Herrlichkeit. Es gibt eine Stelle, ich glaube, die kennen wir. Das ist Mose, als Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich will uns nochmal vor Augen führen, was die Situation war. Das Volk Israel ist zusammen, es gab manches, was falsch lief. Und dann ruft Gott den Mose auf den Berg, und der Berg raucht und die Erde bebt. Und haben wir das so ein bisschen vor Augen? Also ein bisschen spooky. Also ich finde es, also es ist nicht Wohlfühlatmosphäre, um es mal so zu sagen. Es ist auch nicht die Stelle, wo ich sage, da fühle ich mich wirklich eingeladen hinzuzutreten. So, also das ist das Drumherum. Und dann heißt es in 2. Mose 34, und der Herr, Vers 6, ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt. Darin sieht Mose die Herrlichkeit Gottes. Und dann heißt es weiter, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Und ich will zum Schluss noch was lesen. Als Jesus seinen Dienst anfängt, da spricht er doch, wir lesen das mal, diese Stelle, der Geist des Herrn, er zitiert dort Jesaja 61, aber er zitiert es falsch. Also man hört es ja immer, ja, hier Markus 4, Jesus zitiert Jesaja, aber Jesus zitiert falsch. Ich lese nochmal das Original. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Und dann geht er weiter. Und jetzt lese ich mal, was Jesus in Lukas 4 sagt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und was er weglässt, ist den Tag der Rache. Und wenn du dich fragst, und was soll das alles bedeuten? Ich will versuchen, dir kurz eine Antwort zu geben. Schau, für all das, was wir falsch gemacht haben, ist Jesus gekommen und hat bezahlt. Und wir hatten das ganz am Anfang, hatte die Svenja gefragt, was wäre, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Dann wären all die Forderungen immer noch gegen uns. Und jetzt gibt es jemand, der bezahlt hat und der seine Güte und Gnade anfängt, in deinem Leben zu zeigen. Und dass er das tut, hat damit zu tun, dass die Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar wird. Denn was ist die Herrlichkeit? Die Gnade und Güte unseres Gottes. Das ist die Herrlichkeit, die er in deinem Leben und in meinem Leben offenbaren will. Also ist doch der Ansatz, zu dem Gott uns ruft, folgender. Er will uns zurückführen in die Beziehung, dass wir von ihm hören, wer wir sind und dass er uns zuspricht, wer wir sind und es unser Innerstes prägt. Und er will uns rausreißen aus dem, dass die Umstände so groß sind und dass die Umstände uns sagen, wer wir sind und auch sagen, wie unser Gott ist. Kennen wir das? Dann mache ich ein Beispiel. Weil es bei uns schwierig ist, heißt es, Gott hat mich verlassen. Weil es bei uns schwierig ist, heißt es, es gibt keine Hoffnung mehr. Weil das und das in meinem Leben nicht läuft, bedeutet das, Gottes Gunst ist von mir gewichen. Weil sich das und das nicht so ereignet hat, bedeutet das, dass Gott was auch immer. Und die Umstände definieren, wie Gott ist. Und meistens hat es damit zu tun, dass wir Angst bekommen, dass wir uns zurückgestoßen fühlen, dass wir Panik bekommen, noch mehr falsche Rückschlüsse ziehen und sagen, Gott scheint es ja wohl egal zu sein, wenn wir untergehen. Wir sind wieder bei den Jüngern. Es scheint Gott egal zu sein. Du hast mich verlassen. Und ich glaube, Gott lädt mich und dich ein, mitten im Sturm zurückzukommen an sein Herz. Und mitten da drin will er seine Herrlichkeit offenbaren. Und seine Herrlichkeit ist Güte. Und das Erste, was er tun will, ist, dass er unsere Seele und unser Herzen schützt und dir erst nochmal neu versichert, wer du bist, sodass du das, was du tust, trennen kannst von dem, was Gott sagt, wer du bist. Und dass du nicht dich selber über Leistung und Umstände definierst, sondern über das, was du bei ihm hörst. Und wenn du merkst, dass die andere Stimme so laut ist, dann liegt es vielleicht daran, dass auf jeden Fall ich, aber vielleicht auch du, zu sehr die Umstände siehst. Und das ist eine Einladung zurück an sein Herz und neu von ihm zu hören und frei zu werden und selber für gerecht zu erklären, selber dafür zuständig zu sein, dass Gottes Zusagen in deinem Leben wahr werden, dass du der bist, der alles gerecht macht, dass du der bist, der alles hinbekommt, dass du der bist, der Gunst hat und dass du der bist, der Gesundheit hat und dass du der bist, bei dem alles wohl ist. Das ist doch nicht unser Job, ihr Lieben. Es ist seiner. Und er lädt uns ein, dass wir ihm das wieder zurückgeben und sagen, wenn ich jemand brauche, dann bist du das, dass du das in meinem Leben tust. Ich will aufhören, das selber hinzubekommen. Okay, komm, wir stehen mal gemeinsam auf. Wir werden eine Zeit haben, Svenja hat es angekündigt, wo, wenn jemand sagt, oh, ich würde wirklich gerne wissen, dass Gott zu mir redet. Ich will gar nicht viel erzählen, sondern hier sind Leute, die beten nochmal und sagen von dem, was sie empfinden, was Gott dir sagen möchte. Dann komm doch nach vorne, egal ob du eine Not hast, ob du eine Richtungsweisung brauchst, egal ob du Gott schon kennst oder nicht, er macht es wirklich gerne. Aber ich will davor kurz und knapp dir eine Einladung aussprechen, wenn du merkst, bei manchem von dem, was ich erzählt habe, wo vielleicht nicht alles verständlich für dich war, aber wie auch immer, aber es gab einen Punkt, da hat Gott zu dir gesprochen. Und du merkst, da gibt's etwas, wo er dich einlädt, neu in seine Beziehung zu kommen, um von ihm zu hören und von ihm verwandelt zu werden und aufzuhören, alles selber hinzubekommen. Darf ich dich einfach bitten, jetzt gleich nach vorne zu kommen, dich vors Kreuz zu knien? Also wenn du das möchtest, jetzt, ich zähle bis 10, dann mache ich einfach weiter, weil ich glaube, wenn du das weißt, komm doch einfach schnell. Okay, 1, 2, 3, Handy zählt schneller, 5, 6, 7, 8, 9, okay. Ihr dürft einfach hier bleiben. Wir machen schon mal weiter, aber ich will euch kurz noch segnen und dann danke Jesus, dass auf Demut Gnade steht und dass da, wo wir uns zu dir wenden, da werden wir erleben, dass du uns die ganze Zeit zugewandt warst und dass du gütig und gnädig bist. Und das will ich aussprechen, dass das zunimmt in unserem Leben. Deine Stimme, die da ausspricht, wer wir sind und vor allem, die uns verändert und verwandelt in das Bild hinein, was du die ganze Zeit schon über uns hast. Nicht, weil wir es hinbekommen müssen, sondern deshalb, weil deine Gnade in Kraft in unserem Leben wirksam ist. Und wir heißen dich und deine Gnade willkommen und wir sagen, wir sind bedürftig. Amen. Amen. Okay. Also, herzliche Einladung. Wer noch Gebet möchte oder ein Reden Gottes braucht oder wer auch sagt, ich habe ein Anliegen, ich bin an irgendeinem Punkt krank, Gott liebt es, Gutes zu tun, wir würden gerne für dich beten. Es gibt Mittagessen, habe ich irgendwas vergessen? Okay. Amen. Schönen Sonntag. Guten Appetit. Und wer Gebet möchte, kommt gerne nach vorne.